Solange du Selbstgeworfenes fängst, ist alles Geschicklichkeit und lässlicher Gewinn. Erst wenn du plötzlich Fänge wirst des Balles, den eine ewige Mitspielerin dir zuwarf, deiner Mitte, in genau gekonntem Schwung, in einem jener Bögen aus Gottes großem Brückenbau. Erst dann ist Fangen können ein Vermögen, nicht deines, einer Welt. Mit diesen Worten von Rainer Maria Rilke möchte ich euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Ausgabe des philosophischen Experiments begrüßen. Diese Worte sind nicht zufällig gewählt, sondern mit Bedacht, denn wir beschäftigen uns heute mit einem Denker, der diese Worte am Beginn seines großen Hauptwerkes stellte, einem Denker, der hier in Freiburg bei Martin Heidegger studiert hat und einem Denker, der für die Tradition der philosophischen Hermeneutik im 20. Jahrhundert unverzichtbar wurde. Doch kommen wir zurück zu den Worten von Rainer Maria Rilke. Hier spricht Rilke von einer ewigen Mitspielerin und so beginne ich die heutige Sendung wiederum mit einer These. Denn für mich ist auch jeder Philosoph ein ewiger Mitspieler, der in der Unsterblichkeit seiner Gedanken von jedem Leser und Leserin im Dialog zum Leben erweckt werden kann. Das macht wahres Philosophieren einzigartig, denn es ist fernab von Zeit und Dauer. Aber schon Platon hat in seinem Phaidon auf die besondere Fähigkeit des Philosophen hingewiesen, in die Welt der Ideen emporzusteigen, um die Ewigkeit zu erblicken. So ist wohl das Gefühl zu begreifen, wenn wir vor einem philosophischen Werk sitzen, welches vielleicht schon vor 2000 Jahren verfasst wurde und uns in unseren heutigen Problemen mehr verstehen lässt, als alles, was wir Aktuelles dazu lesen können. Und weil Platon den Philosophen die Unsterblichkeit im Reich des Ideenhimmels verkündet, werden wir in dieser Sendung versuchen, in einen experimentellen Dialog zu treten mit einem Denker, der von 1900 bis 2002 auf dieser Welt gedacht hat und schließlich vor genau 10 Jahren in das ewige Reich des Ideenhimmels getreten ist. Wir reden heute und beschäftigen uns heute mit dem Denken von Hans-Georg Gadamer. Was macht Gadamers Denken heute so interessant? Ich muss sagen, dass ich in meiner ersten philosophisch-wissenschaftlichen Arbeit mich mit dem Denken von Hans-Georg Gadamer auseinandergesetzt habe. Und der Grund war der, dass ich im Denken von Gadamer etwas ganz Besonderes gefunden habe, das sich durch sein ganzes Philosophieren durchzieht, nämlich der Dialogcharakter. Gadamer geht immer von einem Dialog aus und möchte sozusagen den Menschen in einen Dialog führen, um uns gegenseitig besser zu verstehen. Und der Verstehensbegriff, der führt uns dann auch gleich zur philosophischen Hermeneutik, denn die philosophische Hermeneutik stellt diesen Begriff in den Mittelpunkt und will einmal die Frage, die grundsätzliche Frage klären, was überhaupt Verstehen bedeutet. Also was ist Verstehen? Wie versteht man richtig? Kann man überhaupt richtig verstehen? Was heißt es, Texte richtig zu verstehen? Was heißt es, Menschen aus der Vergangenheit richtig zu verstehen? Diese Fragen stellt sich ganz fundamental die philosophische Hermeneutik, und Hans-Georg Gadamer war einer jener oder der Vertreter der philosophischen Hermeneutik im 20. Jahrhundert, der sich mit diesen Fragen, mit diesem Komplex des Verstehens auseinandergesetzt hat. Und wenn man den Namen der Hermeneutik nachvollzieht, dann sieht man, dass die Tradition eine sehr wichtige Rolle in der Hermeneutik spielt, weil der Name sich schon ableitet von dem Gott Hermes. Und Hermes hat ja die Aufgabe gehabt in der griechischen Mythologie, dass er die Botschaften von Zeus, die er den Menschen übermittelt hat, Hermes gegeben hat, und dieser hat dann diese Botschaften den Menschen zukommen lassen und sie so übersetzt, dass sie für den Menschen verständlich war. Aus dieser mythischen Gestalt ist dann der Name der Hermeneutik entstanden und hat sich durch die 2000-jährige abendländische Philosophiegeschichte durchgezogen. Doch niemand hat diesen Begriff des Verstehens so radikal in den Mittelpunkt gestellt wie Hans-Georg Gadamer. Und es freut mich sehr, dass wir heute in einen Dialog mit diesem Denker im Ideenhimmel treten können, um ihn selbst zu fragen, wie er sein Denken entwickelt hat, wie er sein Denken sieht, und um zu verstehen, was überhaupt Verstehen heißt. Ja, Professor Gadamer, es freut mich sehr, dass wir im Ideenhimmel mit Ihnen in einen Dialog treten können, um mit Ihnen selbst über Ihre Philosophie zu sprechen und was Sie unter Verstehen verstehen. Herr Professor Gadamer, Sie haben ja in Ihrem Leben, wenn ich das so sagen darf, 3 große Einbrüche und 3 große Ereignisse gehabt, die Sie sehr geprägt haben. Das erste war ihre schwierige Beziehung zu ihrem Vater. Das zweite war das Ereignis, dass sie bei Martin Heidegger in Freiburg studiert haben. Und das dritte Ereignis war dann ihr großes philosophisches Hauptwerk, das sie 1960 herausgebracht haben. Aber vorher möchte ich Sie fragen, Sie sind ja in Breslau geboren und haben dann dort studiert. Wie war das dann in Breslau? Haben Sie sich da wohlgefühlt oder?
Ich war erst noch in Breslau. Nein, in der Zeit wurde es immer schlimmer, denn ich erfüllte gar nicht die Erwartungen meines Vaters. Ich studierte Dinge, die er für nutzloses Geschwätz hielt.
Also der Sohn eines Naturwissenschaftlers geht in die Geisteswissenschaft?
Genau, ja. Ja.
Ja. Das muss ja sehr schwer gewesen sein. Hat sich das Verhältnis zu Ihrem Vater dann normalisiert oder hat es sich gelöst in einer gewissen Weise?
Es hat sich nie gelöst. Kaum bei dem relativ frühen Tode meines Vaters war unser Verhältnis normalisiert. Er war immer enttäuscht über mich, obwohl er sicherlich nicht der Meinung war, dass ich nichts taugte. Aber das war dann in Marburg auch sehr gegen seinen Geschmack.
Aber wie war das dann? Hat Ihr Vater noch miterlebt, wie sich als junger Mensch, also erst mit 22 Jahren, habilitiert haben?
Ja, natürlich. Er ist mit kurz vor meiner Habilitation ist er gestorben. Aber wissen Sie, eine solche Habilitation mit 22 Jahren ist ja eine Kinderei. Eigentlich doch die Schuld der Lehre. Denn dass das nichts taugt, ist doch klar, was man da macht und was man da kann. Mir ist dann manchmal widerfahren, dass man heute meine Dissertation, die so friedlich im Mausoleum der Vergessenheit schlummerte, ausgräbt und findet, dass sie schon alle Vorzeichen späterer Leistungen enthält. Aber das sind Oracula ex eventu.
Sie sind ja dann von Marburg nach Freiburg gegangen, haben also einen weiteren Schritt in Ihrer philosophischen Laufbahn getätigt, einen sehr wichtigen Schritt, vielleicht Ihren wichtigsten Schritt Ihres Lebens. Sie haben nämlich dort bei Martin Heidegger dann studiert. Und da wollte ich Sie fragen, Herr Professor, können Sie uns dazu ein bisschen was sagen?
Wer nicht auf den Kopf gefallen war, wusste so in den frühen 20er Jahren, dass es Heidegger gab. Und dann ging man eben dorthin, wo man ihn begegnen konnte. So bin ich, als ich meinen Doktor in Marburg gemacht hatte, nach Freiburg zu Heidegger gegangen.
Aber ich würde gerne noch genauer auf die Beweggründe eingehen, die Sie dazu gebracht haben, diesen Schritt zu wagen, nach Freiburg zu gehen. Also was hat Sie jetzt genau an diesem Denker angezogen? War es nur dieses Raunen über diesen Mann oder haben Sie eine Erfahrung gehabt, die Sie dazu bewogen hat, diesen Schritt nach Freiburg zu wagen?
Ich muss es wohl für meinen Fall etwas spezieller ausdrücken. Ich war in der Marburger Schule aufgewachsen, befreundet mit Nikolai Hartmann, der sich meiner sehr freundschaftlich angenommen hatte, und habe an der Marburger Schule immer den Mangel an Geschichtshorizont empfunden. Und in Heidegger trat mir plötzlich ein ganz gewaltiges Bewusstsein der eigenen Vermitteltheit durch die große Tradition der griechischen Metaphysik entgegen. Als ich ein Manuskript zu lesen bekam, das hat mich eigentlich nach Freiburg geführt, ein Manuskript, eine Einleitung zu Aristoteles Interpretationen. Und da war vor allem die Rede von dem jungen Luther, von Augustinus. Das hat mir tiefen Eindruck gemacht, dass man also nur im Durchgang durch die eigene Gewordenheit eine Aussicht hat, die originalen Texte neu zum Sprechen zu bringen. Das war eigentlich mein Motiv.
Wie war eigentlich die erste Begegnung mit Martin Heidegger?
Das erste, ich habe es auch in meinen Erinnerungen beschrieben, war, dass ich in dem Wandelgang der Freiburger Universität sein Zimmer suchte, um mich ihm vorzustellen. Und plötzlich öffnete sich die Tür und es wurde jemand rausbegleitet. Durch einen sehr kleinen Mann. Und ich sagte bei mir, ach schade, da ist noch jemand bei ihm drin. Und dann habe ich ganz geduldig 5 Minuten gewartet und an der Tür gehorcht. Und als ich nichts mehr hörte, habe ich geklopft und hereingegangen. Und dann war das Heidegger, der kleine Mann.
Ja, von Heidegger wird ja auch bis heute noch erzählt, dass er einen sehr vereinnahmenden Vortragsstil gehabt hat. Können Sie uns das ein bisschen schildern, Herr Professor, wie das auf Sie gewirkt hat?
Nun, und dieser kleine Mann trat dann aufs Katheder. Und wie soll ich das schildern? Das ist ein einzigartiger Eindruck gewesen. Die stärkste geistige Kraft, die mir jemals auf einem deutschen Katheder begegnet ist.
Sie haben ja schließlich dann auch bei Martin Heidegger habilitiert und ich möchte noch eine andere Frage stellen, nämlich Martin Heidegger hat ja 1927 Sein und Zeit herausgebracht. Das ist ja sein großes Hauptwerk, das in die Philosophiegeschichte eingegangen ist und für ihr Denken auch eine entscheidende Rolle gespielt hat. Aber ich wollte Sie fragen, wie war das damals? Sie haben ja das live miterlebt in Freiburg. Hat es etwas Neues gezeigt, dieses Hauptwerk, oder war es etwas, was Sie schon gekannt haben? Und wie hat es auf die Schüler, auf seine Schüler und auf Sie gewirkt?
Auch für uns war es kaum was Neues. Ich meine, wir haben sehr bewundert, wie das nun gewaltig aufgebaut war. Aber dramatisches Auftreten im Kolleg kannte er auch.
Was kann man sich unter einem dramatischen Auftreten im Kolleg vorstellen?
Nun, jede Stunde hatte irgendeinen Donnerschlag. Und am Schluss blieb man halb betäubt zurück.
Und wie war Heidegger als Professor? War jemand, der seine Schüler gefordert hat? War jemand, der seine Schüler vereinnahmte? Oder war jemand, der es einem leicht machte?
Wenn man ihm etwas sagte, was er nicht wusste, dann knurrte er nur. Aber es konnte vorkommen, dass bereits in der nächsten Stunde des Kollegs man sah, dass die Information angekommen war. Zum Beispiel Rilke habe ich ihm zum allerersten Male genannt. Und wenige Tage drauf oder Wochen drauf kam bereits ein sehr sprechendes Beispiel aus Rilkes Malte für ein bestimmtes philosophisches Problem. Er nannte das die freigebende Fürsorge, die Weise, wie er einen versklavte.
Und wie sind Sie damit zurechtgekommen?
Durch Arbeit.
Ich möchte noch einmal kurz auf den Lebensstil von Heidegger eingehen, weil er sehr schön, glaube ich, charakterisiert, wie dieser Mann gedacht hat.
Das können sich alle Leute, die davon nichts haben, einfach nicht vorstellen, dass für Heidegger das Leben in diesem Todtner Berg, das ich genau kenne, ich bin ja oft dort gewesen, der Umgang mit den Bauern, es konnte auch passieren, dass ich mit ihm an einem solchen Haus vorbeiging und er sagte, da habe ich Sein und Zeit geschrieben. Oder dass er einen Bauern traf und dann mit ihm das Wetter über die Kuh, wusste genau, wann die kalben würde und nahm daran teil. Das war nicht Pose, sondern da fühlte er sich wohl, während er mit Kollegen sich, glaube ich, nie so ganz wohl gefühlt hat. Sie kennen doch die schöne Geschichte von dem lieben Gott.
Nein, die Geschichte kenne ich nicht.
Nein, wie der liebe Gott glaubte, die Krone der Schöpfung machen zu sollen. Die ist wunderschön, wir werden sie wahrscheinlich rausstreichen müssen.
Nein, wir lassen sie drin.
Die Geschichte ist die, der liebe Gott will also das Schönste machen in der Schöpfung und macht den Deutschen Ordinarius. Und daraufhin sagt der Teufel, um Gottes Willen, dann wird das ja das Paradies auf Erden, wo soll denn dann die Hölle bleiben? Und er schuf den Kollegen.
Ja.
Ja, also zurück zur Sache.
Ja, kommen wir zur Sache. Herr Professor Gadamer, vielen Dank für die ersten einführenden Worte und wir werden uns im nächsten Teil der Sendung genau dann mit Ihrer Philosophie auseinandersetzen und mit Ihnen über Ihre Philosophie unterhalten. Vorher aber erst ein bisschen Kunst in Form von Musik und ich möchte ja auch darauf hinweisen, dass ja in Ihrer Philosophie die Kunst eine ganz entscheidende Rolle spielt und einen gesonderten Platz einnimmt.
So ist es. Nein, so ist es, ja.
Okay, dann spielen wir die erste Nummer. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum zweiten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute in einem experimentellen Dialog mit Hans-Georg Gadamer im Ideenhimmel zusammengefunden haben und heute über sein Denken, die philosophische Hermeneutik, sprechen. Ich möchte beginnen mit dem Ausgangspunkt von Ihrem Denken, Herr Professor, und möchte zeigen, wo sozusagen Sie Ihr Denken anknüpfen und wo das entspringt, und möchte dann mit Ihnen darüber in einen Dialog treten. Also ich beginne also mit dem Ausgangspunkt Ihres Denkens. Sie sagen ja, dass in der Aufklärung es eine Bewegung gegeben hat, die die Vernunft in den Mittelpunkt gerückt hat und alle Geschichte und alle Traditionen, alle Autoritäten beiseite geschafft hat, und dass dieses Beiseiteschaffen dazu geführt hat, dass man sich selbst belogen hat. Was verstehen Sie darunter? Und Sie schreiben da in Ihrem Hauptwerk, dass es unmöglich ist zu verstehen, wenn man alle Vorurteile, alle Autoritäten beiseite schiebt, sondern dass man sozusagen immer Vorurteile hat, wenn man Urteile bildet. Es ist nach Ihrer Ansicht unmöglich, Urteile zu bilden, ohne Vorurteile zu haben, weil Sie sozusagen sagen, dass man Vorurteile überhaupt braucht, um richtige Urteile treffen zu können. Und das war Ihr großer Kritikpunkt an der Aufklärung und an dieser Zeit, dass sie versucht hat, alle Vorurteile wegzudrängen, um den Menschen seine Freiheit zu geben. Aber diese Freiheit, die bezeichnen Sie eben so, dass es eine Freiheit ist, die den Menschen im Grunde versklavt hat, weil nämlich dadurch, dass man sich auf die reine Vernunft beschränkt hat, hat man sich der naturwissenschaftlichen Methode hingegeben, eine Methode, die auf Fortschritt hinaus will, die auf Machbarkeit hinaus will, die auf Zwang hinaus ist und die alles sozusagen unter diesem Diktum der Vernunft vereinen will. Und Sie wollen in Ihrem Denken, und da wollen Sie auch die Kunst hineinbringen, zeigen, dass dieser Weg, der in der Moderne eingeschlagen wurde, dazu geführt hat, dass wir uns heute untereinander nicht mehr verstehen und sehr schwer in einen Dialog treten.
Ja, wir sind ja alle Menschen der Aufklärung. Und wir sind doch wohl auch dessen uns zunehmend wieder mehr bewusst, dass die Aufklärung selber ihre Grenzen erfährt im Menschen. So hängt es wohl zusammen, dass wir alle mindestens seit der deutschen Romantik etwas von diesem Problem wissen, wie man in der Welt der Wissenschaft und ihrer Meisterung der Erfahrung durch Messen und Wägen und Rechnen dennoch eine andere Erfahrung von der Wirklichkeit zu pflegen hat. Sodass man nicht, also wir kennen das ja alle, am meisten doch aus dem Zusammenstoß dieser beiden Elemente unseres Menschseins an der Medizin und daran, wie da die Wissenschaft schließlich nicht einen Fall zu behandeln hat, sondern einen Menschen, was sie in der Regel nicht kann.
Und sie kann es ja deswegen nicht, weil sie eine Methode verfolgt, die nicht verstehen will, sondern die einfach zweckrationale, funktionale Zusammenhänge erklären will. Sie machen das ja immer wieder auch am Beispiel der Medizin deutlich.
Ich finde immer, die Medizin ist vielleicht für dieses Problem die anschaulichste Spannungserfahrung, die ja jeder Kranke, ich meine, ich musste mal wegen einer Störung in eine Klinik, und eine ganz moderne Klinik. Das Erste war, ich kriegte eine Nummer. Und mein Name war vergessen. Aber man bekam plötzlich das Bewusstsein, dass man als Fall einer Institution nur noch gesehen ist und nicht als der andere. Ich war mit Viktor von Weizsäcker sehr befreundet, der ja in Heidelberg diesen Gesichtspunkt, auch in der Freundschaft mit Buber und anderen, diesen Gesichtspunkt des Ich-Du-Verhältnisses im ärztlichen Leben sehr stark zur Geltung gebracht hat. Und das hängt auch mit unserem Problem zusammen.
Ich möchte noch ein bisschen bei der Medizin verweilen, weil Sie in Ihren Arbeiten immer wieder darauf hingewiesen haben, dass es eben darauf ankommt, sozusagen wieder ein Gefühl für den Menschen zu entwickeln. Sie haben jetzt gerade von Ich-Du-Verhältnis gesprochen. Sie haben davon gesprochen, dass mit dieser wissenschaftlich zerlegenden, auf Fortschritt ausgerichteten Methode der Mensch im Grunde aus dem Blickwinkel verloren wird. Und ich möchte hier einen Begriff, den Sie in Ihren Arbeiten immer wieder auch verwenden, um hier auf dieses Problem aufmerksam zu machen, hinweisen, nämlich den Begriff des Inneseins.
Ja, für diesen Ausdruck Innesein, der mir schließlich sich zwingend auflegte, um das entscheidend Wichtige zu treffen, liegt in der Tat das, was auch die Griechen selber empfunden haben, das, was wir ja auch noch bei jedem Gefühlserlebnis haben, dass wir sagen, kann man hier sagen, ich fühle etwas? Oder ist nicht jedes Fühlen ein derartig einheitliches Innesein? Zum Beispiel des Schmerzes. Da fühle ich wohl etwas, aber doch auch der Schmerz, der ist das Ganze. Wir können den nicht einmal lokalisieren. Tut's da weh? Oh ja, es tut da weh, wenn der Arzt da fragt. Aber in Wahrheit tut es uns weh. Also mir weh. Und nicht der Stelle da. Deswegen ist Innesein, glaube ich, eine sehr, sehr treffende Bemerkung, auch weil sie mit einschließt, dass man da sozusagen zu lauschen hat. Dass man da nicht sofort auf etwas zustürmt, sondern erst einmal hinhört. Worauf habe ich hier zu lauschen? Wessen werde ich hier inne? Ich glaube, dass es auch sprachlich so ist, dass das griechische Wort Nous mit dem Wittern der Gefahr beim Wild. Dass es daher von der Nase kommt. Nous und Nase hängt zusammen.
Herr Professor Gadamer, ich möchte an einem nächsten Punkt über die griechische Philosophie mit Ihnen in einen Dialog treten. Jene griechische Philosophie, mit der Sie sich sehr intensiv auseinandergesetzt haben und die für Ihr Werk eine zentrale Rolle einnimmt, besonders hier sind besonders hervorzuheben zwei Autoren, nämlich Platon und Aristoteles, die ja Sie nicht nur sehr intensiv studiert haben, sondern auch in Ihr eigenes Werk integriert haben. Und ich möchte hier einen Begriff erwähnen, nämlich den Begriff der Wahrheit, der in der philosophischen Tradition eine sehr zentrale Rolle einnimmt und eine sehr starke Wandlung erfahren hat durch die Geschichte der Philosophie. Und ich möchte hier die Interpretation der Wahrheit von Ihren Lehre, nämlich Martin Heidegger, erwähnen, weil ich glaube, dass genau diese Interpretation der Wahrheit, die Heidegger hier vorlegt, ein sehr entscheidender Schlüssel ist, um auch ihr ganzes Denken zu verstehen. Und Wahrheit bedeutet ja für die Griechen, dass eine Verborgenheit abgerungene, die Aletheia. Und um das zu verstehen, müssen wir uns sozusagen in die Zeit und Situation von Platon hineinversetzen, der ja sich den Sophisten gegenüber sah. Das ist eine Gruppe gewesen, die zu Platon gesagt hat, nein, lieber Platon, es gibt keine absolute Wahrheit, sondern die Wahrheit ist immer etwas Relatives. Und Platon wollte mit seiner Philosophie dem entgegenwirken, indem er eine Wahrheit schaffen wollte, die ein sicheres Fundament, die eine Orientierung für den Menschen sein sollte und nicht nur relativ sein sollte. Und Platon hat sich hier an die Methode der Mathematik und Geometrie orientiert, weil er zum Beispiel gesagt hat, dass die mathematischen Wahrheiten, wie zum Beispiel das 2 und 2, 4 ist, etwas Geschichtsunabhängiges sind. Und für Platon besteht die Aufgabe für den Menschen nur noch mehr darin, diese Wahrheiten richtig auf eine richtige Weise zu schauen. Und Heidegger interpretiert das so, ja, dass gerade dadurch Platon die Wahrheit, die ja ursprünglich eine verborgene war, die der Verborgenheit abgerungen werden musste, die Aletheia, eben zu etwas Offensichtlichem gemacht hat und dadurch die Wahrheit in ihrem Wesen zentral verändert hat. Weil nach Heidegger der Mensch ja ursprünglich in dieser ursprünglichen Erfahrung der Aletheia eingebunden war in den Streit von Entbergen und Verbergen, eingebunden war als einer von diesem Streit Betroffener und als einer in diesem Streit Gebrauchter. Und nun dann Platon eben diese Wahrheit zu etwas Fixen, zu etwas Stabilen, zu etwas Offensichtlichem gemacht hat, hat er den Menschen sozusagen in das Zentrum gestellt, hat er den Menschen zu demjenigen gemacht, der durch die Vernunft und ihre methodische Ausrichtung über diese Wahrheit verfügt. Und ich möchte hier jetzt Professor Gadamer mit Ihnen über diese Art und Weise des griechischen Denkens sprechen, eine Art und Weise, die ja in Ihrem Denken eine zentrale Rolle spielt.
Sicher, das ist, ich sage immer, wenn wir uns fragen, was wir eigentlich von der griechischen Welt heute so aktuell empfinden, so gebe ich dem immer eine ganz bestimmte, herausfordernde Formulierung. Es gibt im Griechischen kein Wort für Wille. Es gibt alle möglichen Ausdrücke. Entschlossen sein zu oder so etwas. Aber Wille, dieses, was wir dann auch in der Neuzeit allerdings erst unter dem Druck der modernen Wissenschaft den blinden Willen nennen. Im 18. Jahrhundert bei Kant ist der Wille noch eine Form der Vernunft, der praktischen Vernunft. Aber bei Schopenhauer hört es auf. Da wird es dann der blinde Wille, der Drang der Natur, das Unbewusste, das Drängen und all dieses. Ja, ja, das ist wohl so, dass wir an den Griechen dadurch etwas lernen können von der enormen Einseitigkeit der Weltzivilisation, die Europa heraufgeführt hat. Und dass wir heute vor der Menschheitsaufgabe stehen, Gleichgewichtsstörungen, die sich mehr und mehr zeigen, aus dieser Situation heraus zu balancieren. Das ist die Aufgabe, vor der alle Weltkulturen von heute stehen und erst recht die sogenannten unterentwickelten Länder. Ich bin in manchen gewesen, um mir das so wirklich an Ort und Stelle klarzumachen, wie fragwürdig es ist, den Export unserer Zivilisation in sich geschlossene Zivilisationen und Lebensformen zu betreiben. Ich habe mal bei den Bushmännern in einer schwarzen Universität gelehrt. Auf Englisch, es war in Südafrika. Und habe da gesehen, wie die Kinder, immer wenn ich nach Hause gefahren wurde, aus der Schule kamen. Und was für eine Befreiung in ihnen war. Die hatten da Englisch lernen müssen. Und auch bei den Studenten habe ich natürlich alle nur auf Englisch unterrichtet. Auch die Afrikaner haben nur Englisch gesprochen.
Also die Bedeutung der eigenen Sprache für das Verstehen.
Ich glaube ja deswegen auch an den Segen der Vielsprachigkeit der Welt. Also da eben aus all diesen Erfahrungen habe ich gelernt, wie vorsichtig wir sein müssen, wenn wir da nicht einfach einen falschen Kolonialismus ins Werk setzen. Sicherlich werden wir nur durch vernünftige Selbstbeschränkung für uns selber was lernen können.
Nach der nächsten Nummer versuchen wir noch näher aus dem hier Gesagten auf den Begriff des Verstehens einzugehen. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When
you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum dritten Teil des philosophischen Experiments, wo wir uns heute in einem experimentellen Dialog mit dem Denker Hans-Georg Gadamer befinden und versuchen, auf die Spur zu kommen, was Verstehen eigentlich heißt. Wir haben im ersten Teil den Ausgangspunkt Ihres Denkens, Herr Professor Gadamer, uns beleuchtet. Sie gehen ja von der Aufklärung aus, die ja alle Vorurteile beiseite schaffen wollte und so den Menschen die Freiheit schenken wollte. Und sie haben dann in ihrem Denken ja gezeigt, dass das ein Trugschluss ist, weil ein vorurteilsloses Denken quasi unmöglich ist. Und andererseits haben wir uns dann am Beispiel der Medizin verdeutlicht, was sie darunter verstehen. Und ich habe im letzten Teil auch auf den Begriff der Wahrheit hingedeutet, um sozusagen auf den Charakter des griechischen Denkens hinzuweisen. Eine Wahrheit, die ja ursprünglich bedeutet, dass eine Verborgenheit abgerungene und die dann im platonischen Denken eine Wandlung vollzogen hat, die dann ihr Lehrer, Herr Professor Martin Heidegger, übernommen hat. Und diese Wandlung spielt auch für ihr Denken, glaube ich, eine zentrale Rolle. Und ich möchte jetzt, Herr Professor, da Sie auch im letzten Teil von der Medizin gesprochen haben, an Sie eine Frage richten, nämlich einen weiteren Begriff auch in unseren Dialog einführen, der in der griechischen Philosophie eine sehr zentrale Rolle nämlich einnimmt bei Aristoteles, der vom rechten Maß spricht. Ja? Und ich möchte hier Sie fragen, wie sozusagen hier dieses rechte Maß mit richtig zu verstehen ist.
Das rechte Maß, Sie haben den Ausdruck schon einmal im Gespräch mit mir gebraucht. Und da möchte ich da auch daran anknüpfen, weil sich hier so schön zeigen lässt, was für verschiedene Begriffe von Maß wir dabei bedenken müssen. Es ist nicht das Maß, mit dem wir messen. Also das Maß, das wir an etwas herantragen. Das Metermaß, das glaube ich in Paris noch immer in seiner unverfälschten Länge wohl verwahrt ist, sondern es ist überhaupt nicht ein Maß, das wir an etwas herantragen. Es ist ein Maß, das das Seiende selber hat. Im Griechischen nennt man das den Unterschied zwischen Metron und Metrion. Ich war das, was sozusagen die Harmonie und das innere Maß einer Sache hat. Und wahres Erfassen der Wirklichkeit besteht eben nicht nur darin, dass wir über sie aufgrund unserer messenden Wissenschaft verfügen, sondern auch, dass wir ihr eigenes Richtigsein erfahren werden. Was uns ja so rühren kann, etwa am Kind,
das keinen Sinn für Zeit hat, das dadurch so einzigartig wirklich aufgeht im Augenblick, wie wir selber in unserem geplagten und sorgenvollen Dasein uns doch immer wieder erst mühsam erarbeiten müssen.
Und der gerade so eindrücklich geschilderte Gedanke des rechten Maßes führt uns ja direkt zu Aristoteles und zu einem weiteren Gedanken des Aristoteles, das eine sehr starke ethische Komponente beinhaltet, nämlich ihr Gedanke des Hostei.
Das ist genau der Punkt seiner Ethik, die immer wieder unseren modernen verwissenschaftlichten Rationalismus zur Verzweiflung bringt. Dass er nie recht sagt, was das denn eigentlich ist. Hostei heißt also wörtlich, wie es sein soll oder wie es sein muss. Und Aristoteles beschreibt also sehr gerne, darauf käme es an, sich zu verhalten, dann in diese Richtung, wie es Hostei, wie es richtig ist. Und dann soll er beschreiben, was das ist, und dann kommt er auf diesen Begriff eines Gefühls oder eines Wissens um das, wie es richtig ist, was eben nicht Wissenschaft ist. Und das ist ein Ausdruck, der auch in meinen Arbeiten eine ganz zentrale Rolle spielt und den Heidegger mich zuerst wirklich hat sehen gelehrt, den Ausdruck der Phronesis. Das ist ein griechisches Wort, das man gebraucht für Leute, also wie soll ich es übersetzen, Vernünftigkeit. Aber eine Vernünftigkeit, die nicht nur sozusagen immer die besten Mittel zu blödsinnigen Zwecken findet, sondern auch eine Vernünftigkeit, die sich vernünftige Zwecke setzt. Und damit haben wir natürlich in Wahrheit das ganze Menschsein in einem entscheidenden Punkt getroffen. Unsere heutige Philosophie ist von dieser Bemühung ständig begleitet. Das, was wir durch die Wissenschaft leisten können, was auch im jungen Heidegger noch sprachlich immer erscheint, das Verfügen können über. Und was dann bei Bultmann, wie Sie sich erinnern werden, auch immer die Unverfügbarkeit des Glaubens heißt. Das ist in Wahrheit ein stoischer Begriff und in Wahrheit einer, der mit der modernen Wissenschaft ganz gut im Bunde war. Aber worauf es offenbar ankommt, ist, dass dies eine voluntaristische Einseitigkeit der Moderne ist. Und das lernen wir langsam besser denken und insofern behält für uns, und zwar übrigens nicht nur für uns, sondern für alle großen Kulturkreise der Welt, eine steigende Bedeutung, wie wir gegenüber dem machen können, aufgrund des Verfügenkönnens über, des Beherrschenkönnens. Selbst die Ärzte sagen einem, auch diese Krankheit beherrschen wir. Was liegt da drin an für einen Weltzugang? In der Tat einer, der unsere Kultur in hohem Grade geformt hat. Aber wir sehen eben auch, dass das nicht alles ist. Und an diesem Thema geht uns gerade auch die Unverfügbarkeit der Zeit auf, zum Beispiel in Tod oder Geburt, in den Dingen, die wir eben nicht machen können und vor denen uns hoffentlich auch ein Rest allgemeiner Vernünftigkeit bewahren wird, je die Gentechnik zu missbrauchen.
Herr Professor, ich möchte in dem nächsten Punkt über das Leben und den Tod mit Ihnen sprechen und ich möchte einen Satz verwenden, den Sie in Ihren Arbeiten immer wieder sehr stark behandelt haben, nämlich den Satz des Alkmaion von Kroton, der lautet, die Menschen müssen deshalb sterben, weil sie es nicht gelernt haben, das Ende mit dem Anfang zu verknüpfen.
Sie zitieren mich in meiner Übersetzung, über die ich einen Briefwechsel mit Heidegger hatte. Der nahm Anstoß daran, weil es im Griechischen heißt Dynastei. Also nicht gelernt haben, sondern nicht kann. Aber ich hatte also weil sie es nicht können. Aber ich glaube doch, auch ihn überzeugt zu haben, dass ich im Grunde richtig übersetzt habe. Denn wenn ein Arzt das in ein solches, solchen Satz formuliert, so sagt er das ja auch wieder. In dem Blick darauf, dass man das eigentlich zu lernen versuchen müsste. Anfang und Ende zu verknüpfen. Und irgendetwas tut ja die Natur ständig. Und sie tut es auch etwas im Menschen. Ich finde zum Beispiel diese menschliche Erfahrung, dass Kindheit im Alter immer näher rückt. Dass selbst das Gedächtnis plötzlich wieder aufwacht für die ältesten Erfahrungen des kleinen Kindes. Ich bin in Breslau aufgewachsen. Aber inzwischen noch wieder mal bei einer besonderen Gelegenheit wachte dann plötzlich, weil ich weiß nicht mehr aus welchem Grunde, ich glaube, ich entlas ein Buch, plötzlich Straßennamen aus der frühesten Kindheit auf, aus meiner Heimatstadt. Also etwas ist selbst in unserem seelischen Haushalt noch von dem richtig, was wir noch können. Ein wenig sich zurückbinden an die Anfänge ist doch eine Grundbedingung, wohl auch den Tod letzten Endes annehmen zu können. Jedenfalls versuche ich so, diesen Satz ein bisschen weiter zu denken. Heidegger hat mir dann zugestimmt, ja, so etwas läge wohl darin. Und er verstünde, warum ich das so übersetzte. Dass darin irgendeine Form von Grundschema von Zeiterfahrung liegt, ist ja wohl ganz offenkundig. Dass wir sehen auf die Uhr, wenn wir sehen wollen, wie es mit der Zeit steht. Was ist die Uhr? Das ist auch eine, die immerfort das Ende mit dem Anfang verknüpft, nämlich die Kreisbewegung. Und so ist alles in unserer Lebenswelt durchwaltet von der sich selbst sozusagen erneuernden Bewegung. Wir kennen alle den Rhythmus von Wachen und Schlafen. Das gehört für mich zu den großen Denkaufgaben, wie sich die Griechen denken konnten, dass das Göttliche nicht schläft. Dann weiß es ja nicht, was Erwachen ist. Und Erwachen ist doch irgendwo etwas wie ein Wunder. Wir sehen jemanden schlafen. Wir reden von dem Entschlafenen, wenn er nicht wieder erwachen wird. Ganz nah aneinander, Schlaf und Tod. Heraklit hat darüber Unvergessliches gesagt. Aber so ist es doch nun mit vielen Dingen. Es ist mit dem Atemholen. Diese Atemwende, von der Paul Celan gesprochen hat, dieser eigentümliche Augenblick, in dem das Atemholen sich umwendet in das Ausatmen. Und so kann man überall dieses Grundschema des Rhythmischen, in das wir selber als Lebewesen eingelassen sind. Und vielleicht besteht alle echte Bildung darin, in all dem, was wir an Welt und Erfahrung aufnehmen, diese rhythmische Rückbindung nicht zu verlernen. Gebildet, deswegen sage ich immer Bildung, das muss man nur hören. Bildung heißt nicht etwas, was man macht, sondern etwas, was sich macht. Wir reden von einem Gebilde, von der, auf Lateinisch, von der Formation einer Landschaft, der Gebirgslandschaft oder so etwas. Das alles ist Gebilde. Also etwas, was sich selber in seiner eigenen Zusammengeschlossenheit, in seinem Maß darstellt. Für mich eine Grundkategorie für den Begriff der Kunst, wie Sie aus meinen Arbeiten kennen. Das Gebilde.
Ja, die Kunst, die in Ihren Werken eine sehr zentrale Rolle einnimmt und wo Sie eben auch immer wieder versucht haben zu zeigen, dass es wichtig ist, um ein Kunstwerk zu verstehen, es nicht nur als ein isoliertes Objekt zu betrachten. Es ist wichtig sozusagen, das Kunstwerk zu integrieren, seine ursprüngliche Funktion zu verstehen. Und wenn man das Kunstwerk jetzt nur als isoliertes Werk betrachtet, dann macht man den gleichen Fehler wie die Aufklärung mit der Vernunft, weil sozusagen dadurch die ganzen Vorurteile, die ganze Geschichte, die ganze Tradition auf die Seite geschoben wurde und man dadurch geglaubt hat, richtig zu verstehen. Sie reden dann in dem Sinne davon, dass man, um ein Kunstwerk zu verstehen, es in ein Geschehen wandeln muss. Das heißt, dass man sozusagen dieses Kunstwerk in sein eigenes Leben mit integriert und so versteht man das Kunstwerk dann erst richtig. Und in diesem Sinne können wir gleich an den Begriff der Bildung anknüpfen, den Sie hier vorher auch schon erwähnt haben. Und Sie sagen ja auch, dass die Bildung so eine Art Geschehen ist, ein Geschehen in dem Sinne, dass man seine eigene Position verlässt, sich auf etwas Neues einlässt, um sozusagen dann letztendlich etwas Neues und mehr zu erfahren über sich selbst und mehr zu verstehen über das Leben.
Ja, Hegel hat mal gesagt, ein gebildeter Mensch ist ein Mensch, der mit den Gedanken des anderen mitgehen kann. Der also seine Selbstliebe, seinen Narzissmus überwinden kann, sodass er hört, was der andere sagen will, wohlverstanden. Und die Logik ist das etwas kümmerliche, wenn auch sehr wichtige Instrument, mit denen die Menschen dann aneinander vorbeireden. Es gibt ja das herrliche Beispiel der sogenannten Unlogik der Frauen. Dass sie in gar nichts anderem besteht, als dass sie zu logisch sind, wo es nicht hingehört. Diese Karikaturen, die stimmen ja gar nicht im Allgemeinen. Sondern natürlich ist in der Leidenschaft, gebraucht man die Argumente dann, also etwa in einem Ehezwist oder so, gebraucht man da so die Worte mitunter dann ohne logischen Zusammenhang. Aber da steckt dann immer eine tiefere Logik dahinter.
Ja, und auf diese tiefere Logik werden wir versuchen, dann noch genauer in unseren letzten Teil unserer Sendung einzugehen.
Auf dem Gerüst vor unserem Fenster kommt kein Maurer mehr vorbei. Das Bett wird immer größer und das Bad ist immer frei. Der blöde Hund, der mich sonst jeden Tag verbellt, liegt nur noch stumpf im Gras und glotzt mit leeren Augen in die Welt. Weil du nicht da bist, weil du nicht da bist. Ein Vogel, der nur Körner frisst, macht Regenwürmer kalt. Im Bus, der nur noch stündlich kommt, sind alle angeschnallt. Die alte Frau, die mich sonst jeden Morgen grüßt, kennt mich nicht mehr und tut, als ob sie Groschenhefte liest. Weil du nicht da bist, weil du nicht da bist. Vom Nachbar kommt Musik, nach der schon lang kein Hahn mehr kräht. Eine Maus holt sich ihr Nachtmahl und auf meinem Nachttisch steht ein Schokoladenhase, traurig und allein. Ich weiß ihm nicht zu helfen und stopf ihn in mich rein. Weil du nicht da bist, weil du nicht da bist. Weil du nicht da bist, weil du nicht da bist. Weil du nicht da bist.
Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum vierten Teil des heutigen philosophischen Experiments, wo wir uns mit dem Denken von Hans-Georg Gadamer in einem experimentellen Dialog beschäftigen. Und wir haben in den ersten drei Teilen der heutigen Sendung das Leben und den Ausgangspunkt sowie eine genauere Betrachtung der griechischen Philosophie und den Einfluss in das Denken von Hans-Georg Gadamer uns angesehen und wollen jetzt einen letzten Teil versuchen zu zeigen, und Professor Gadamer als die Aufgabe und die Konsequenzen seiner Philosophie sieht oder was sozusagen die Aufgabe eines Philosophen ist. Ja, Professor Gadamer, bevor wir am Ende noch einmal konkret auf die Aufgaben des Philosophen eingehen, möchte ich vorher noch einmal über das Leben und den Tod mit Ihnen sprechen. Wie können wir Menschen, die wir hier leben, dieses Mysterium zwischen Leben und Tod und diese Verbindung dieser beiden Elemente für richtig verstehen?
Ich habe einmal in einer kleinen Arbeit mich des Märchens, Sie erinnern sich vielleicht, erinnert, das mir als Kind einen riesigen Eindruck gemacht hat, dass jemand aus irgendeinem Grunde und auf andere Weise in das Haus eingelassen kommt, wo alle Lebenslichter der Menschen brennen. Und der Zwerg oder der Führer, der dieser führt, an den denkt sich, wo ist mein Licht? Und dann ist es vielleicht sehr untergebrannt oder es flackert schon. All diese Erfahrungen von Helligkeit und Erlöschen, die Lebenslichter darstellen. Ein sehr tiefsinniges Märchen, in dem sich der große Segen spiegelt, dass wir nicht die Stunde unseres Todes kennen.
Die Griechen haben ja das mit dem Gott Prometheus in Verbindung gebracht.
Nun, Prometheus, was ist sein großes Verdienst in dem Drama des Aeschylus? Er hat den Menschen, die stumpfsinnig hinvegetierten, solange sie die Stunde ihres Todes voraus wussten, dieses Wissen genommen und hat ihnen dann das Feuer und alle Künste gegeben. Hat es dann gegeben oder hat er es dadurch gegeben? Hat er, weil plötzlich wieder ungewisse Zukunft da ist, auch Öffnung aller Lebensgeister und Schaffensgeister im Menschen geweckt worden sind? So tiefsinnig hängt Tod, seine Verborgenheit und seine Unausweichlichkeit mit der Energie des Lebens zusammen.
Ja, Professor Gadamer, ich möchte noch in einem letzten Punkt eine Frage an Sie richten, nämlich die Aufgabe der Philosophie oder die Aufgabe eines Philosophen. Und ich möchte sie deswegen stellen, weil wir heute in einer Situation leben, in der die Philosophie einen sehr schweren Stand hat. Und ich möchte Sie eben deswegen fragen, wo sehen Sie eigentlich die Aufgabe der Philosophie oder des Philosophen?
Ich weiß nicht, ob man ein übermäßiges Bewusstsein der eigenen Aufgabe als akademischer Lehrer, als etwas sehr Gesundes
ansehen darf. Man steht mittendrin in einem Prozess des Studiums, der dann langsam in das Lehren übergeht. Man braucht ständig die letzten Atemreserven, um überhaupt dran zu bleiben, und kann nur dem allgemeinen Grundsatze folgen. Je mehr man sich ganz dran gibt, desto sinnvolleres tut man. So würde ich eigentlich keine besonderen Aufgaben zu definieren wissen und würde es als einen Vorzug ansehen, dass man kein Programmatiker ist, sondern ein Glied der Gesellschaft, das in seinem Felde volle Präsenz zu erwerben strebt. Außerdem muss ich hinzufügen, dass es in der Philosophie ja auch etwas Eigenes ist. Ich pflege immer zu sagen, in der Philosophie gibt es keine Anfänger und keine Fortgeschrittenen. In der Philosophie gibt es nur Unmusikalische und Musikalische.
Ja, ein wunderbares Schlusswort für unsere heutige Sendung. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier mit uns in einen experimentellen Dialog aus dem Ideenhimmel zu treten und über Ihr Denken zu sprechen. Und bevor wir die Sendung endet, möchte ich darauf hinweisen, dass die Informationen zur Sendung unter www.rdl.de zu finden sind, also auf der Radio Dreieckland Homepage. Dort finden sich dann auch die Literatur und die Sendungen zum Nachhören. Und ich möchte, bevor ich ende, eben drei Werke angeben für diejenigen Menschen, die sich noch näher mit diesem Denken von Gadamer und der philosophischen Hermeneutik auseinandersetzen wollen. Erstens natürlich das Hauptwerk von Hans-Georg Gadamer, nämlich Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, die sich im Moasiebeck Verlag Tübingen finden. Dann empfehle ich ein sehr gutes Werk, sehr gutes Überblickswerk von Kai Hammermeister in der Beck'schen Reihe Denker, das heißt Hans-Georg Gadamer. Und drittens möchte ich empfehlen das Gadamer-Lesebuch, das im UTB-Verlag erschienen ist. Natürlich haben wir die Interviews und die Interviews, die heute geführt wurden, ein Original, nämlich finden Sie die Interviews mit Hans-Georg Gadamer, die 1977 aufgenommen wurden, nämlich unter der CD Zeitgeschichte in Lebensgeschichten, Hans-Georg Gadamer im Gespräch mit Bernd H. Stappert, und eine weitere CD, nämlich die CD Heidegger Verstehen, ein Unzeitgemäßer und seiner Zeit. Ich möchte enden heute mit einem Satz von Hans-Georg Gadamer, der paradigmatisch steht für seine ganze Philosophie, und ich bedanke mich fürs Zuhören, liebe Menschen, und wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal. Ihr schreibt Gadamer: Das schließliche Endziel ist vielmehr das, seine natürliche Fähigkeit wiederzugewinnen, mit anderen zu kommunizieren, und das heißt, zu jenem Grundverständnis zurückzukehren, dass es überhaupt erst sinnvoll macht, dass einer mit dem anderen redet.